Guten Abend, liebe Gemeinde. Herzlich willkommen zu der nächsten Bibelstunde. Wir wollen starten, wir wollen beten, gemeinsam beten vor unserem Herrn, einstehen, dass er uns segnet und sein Segen und auf seinen Segen sind wir angewiesen, aus Gnade, so dürfen wir bitten. Und ich lade euch ganz herzlich dazu ein, ich mache dann den Abschluss. Als deine Kinder sind wir vor dir und stehen vor dir. Wenn wir dein Wort aufmachen und öffnen und da hineinschauen, es lesen, so wissen wir, dass wir dir begegnen, vor deinen Thron treten. Herr, das ist die Grundlage der Offenbarung, damit wir deinen Willen erkennen, deinen Plan verstehen. Ich preise dich über die Maßen, Jesus, dass du dich uns offenbart hast, dass du uns mitgeteilt hast und dass du uns deinen Willen kundgetan hast. So haben wir das schwarz auf weiß, wir haben das in unserer Sprache vor uns liegen. Und doch bekennen wir, dass wenn wir lesen, wir darauf angewiesen sind, dass es uns ausgelegt wird, dass wir es verstehen können. Und du bist der Lehrer, es gibt keinen besseren wie dich. Und du hast es verheißen und du hast es uns zugesagt, dass du den Heiligen Geist uns schenken willst und uns senden wirst, damit er uns in alle Wahrheit leitet und es bis in dich, in dein Wort hinein. Und so glaube ich fest daran und freue mich an dieser Verheißung und an diesem Segen, dass du auch gegenwärtig heute in uns bist, in unserer Mitte bist, durch deinen Geist und uns lehren möchtest, deine Herrlichkeit zu sehen in deinem Wort. So schenke Freimut und schenke Klarheit, schenke wirklich Verstand und richtige Rede. Jesus, ich bitte dich darum. Amen. So, wir setzen unser Studium des Buches Haggai fort. Wir haben Kapitel 1 und Kapitel 2 bis Vers 9. Haben wir geschafft, ist eine Menge gewesen an Bibelstunden, eine Menge an Inhalt und eine Menge an Informationen und Auslegungen. Und obwohl es eigentlich gar nicht so viele Verse und gar nicht so viele Kapitel bis jetzt waren, doch hat das bis jetzt viel Zeit eingenommen. Ein Grund dafür ist, dass man am Anfang viel Grundlagen legen muss und am Anfang viel erklären muss, Begrifflichkeiten, Situationen, Umstände, Namen, Wörter, und da bleibt man oft an denen hängen und das braucht einfach Zeit. Und das Gute ist, dass wenn mal das ins Rollen gekommen ist und wenn viele Dinge schon von vornherein erklärt sind, dann im Laufe des Studiums und des einen Briefes, dann kommen Wiederholungen, Worte und Begriffe und Themenfelder werden wiederholt und dann braucht man dann nicht mehr ganz so viel Zeit. Ich wurde von den Brüdern gefragt, wie lange ich noch das mache, also wann ich fertig bin. Ich hoffe nicht mehr so lang. Ich habe mal angedeutet, ich hoffe, bis Sommer bin ich fertig. Aber ich hoffe, dass ich vorher fertig bin. Aber ich habe mir so Sicherheit, so einen Puffer gelassen, so dass, falls ich da nicht so ganz schnell durchkomme. Das liegt einfach daran, liebe Geschwister, weil die Bibelstunde hat für mich einen besonderen Charakter nochmal. Diese Art und Weise der Unterweisung der Lehre ist nochmal eine besondere Form und ich schätze sie sehr. Und da bin ich ganz abhängig und angewiesen auf den Herrn. Und wenn er mir sagt, ich muss in dem Kapitel länger bleiben, dann muss ich bleiben. Und wenn er sagt, ich muss das Thema noch vertiefen, dann muss ich es vertiefen. Und wenn er es nicht sagt, dann gehe ich schneller drüber. Und von daher hängt es davon ab, wie viel er uns zu diesem Abschnitt zu sagen hat, zu dem nächsten, zu dem wir kommen. Und dementsprechend wird es entweder kurz oder eben etwas länger. Und ich hoffe, dass auch da so viel Geduld aufweist wie bis jetzt, um den restlichen Brief vom Haggai durchzuarbeiten. Wir kommen heute zu Kapitel 2 ab Vers 10. Die Verse 10 bis 19 werden wir gleich lesen. Bevor wir es aber lesen, das ist jetzt eine lange Pause ist es gewesen, möchte ich, habe nochmal die Tafel jetzt hingestellt, uns an das kurz erinnern, was wir ganz am Anfang vor anderthalb Jahren gemacht haben, als wir Haggai gestartet haben. Wir haben das Buch Haggai eingegliedert in so ein paar Themenfelder, damit wir jetzt einordnen können, wo sind wir, was haben wir schon angeschaut, was haben wir schon bearbeitet, wo sind wir jetzt gerade und was kommt jetzt, was gucken wir uns jetzt an. Ich habe hier so diesen roten Faden schon mal hingemalt, damit ich die Zeit spare und nicht euch zu lange den Rücken zu drehen, wenn ich da rumschreibe und rummale. Also der rote Faden in dem Ganzen ist der Wiederaufbau des Hauses Gottes. Das ist die zerstörte und die zerstörte Hütte Davids, von der Jakobus in Apostelgeschichte 2,15 spricht, wo er sagt, ach so, dann hat ja Gott verheißen, er wird diese zerstörte Hütte Davids, das Haus Gottes, das brach da liegt, wieder neu aufbauen, und sprach davon der Gemeinde. Und der Aufbau des Tempels unter Haggai bzw. Jerubbabel und Jozadak, dem Hohepriester, ist ein Bild und Synonym und eine Vorschattung von dessen, was Gott eigentlich mit seiner Gemeinde tun wird aus der Perspektive des Propheten. Es ist eine Verheißung, wie Gott diese Hütte aufrichten wird. So lernen wir viel über die Gemeinde und über die Art und Weise, wie Gott dieses Haus wieder aufbauen wird, in welcher Herrlichkeit, in welcher Art und Weise. Also ist dieser rote Faden, das ist ein Wiederaufbau, Aufbau vom Haus Gottes. Ups. Haus Gottes. Da geht es um das Haus Gottes. Das ist der rote Faden. Der ist eingeteilt, oder die Abschnitte sind so eingeteilt. Der erste Abschnitt ist das erste Kapitel. Und in dem ersten Kapitel geht es um die Priorität. Ich möchte es kurz geschichtlich euch in Erinnerung holen. Gott ruft sein Volk aus Babylon. In Babylon sind sie aus einem Grund, weil Gott die Herrlichkeit des Hauses Gottes verlassen hat. Seine Herrlichkeit, wie wir es in Hesekiel nachlesen, weil sie Götzendienst betrieben haben, weil sie das Haus entweiht haben, weil sie Unreinheit hineingebracht haben. Sie haben das Haus entweiht. Gott verlässt das Haus, Gott verlässt den Tempel, den Tempelbezirk, verlässt Jerusalem. Und die Babylonier kommen und nehmen das Volk in die Gefangenschaft und führen es in die Diaspora. 70 Jahre verhängt es über dieses Volk, bei Daniel 9 können wir es ja nachlesen. Und daraufhin, nach der Vollendung dieser Zeit des Gerichts, holt Gott wieder das Volk zurück mit einem Auftrag, mit dem Ziel, baut das Haus. Das ist der Auftrag, darum bringt das zurück. Ja, das ist die Berufung. Nicht einfach, okay, ihr kriegt euer Land wieder und könnt wieder eine Nation sein, sondern der Fokus und die Aufgabe, baut mir wieder das Haus. Und das ist Kapitel 1, die Verse 1 bis 15 eigentlich, komplett Kapitel 1. Also Kapitel 1, 1 bis 15. Und als sie zurückkommen unter Esra und Nehemia, das sind die erste Wegführung und die erste Hinführung zu diesem Bau des Hauses, als sie hingeführt werden oder ankommen, etappenweise, dürfen sie auch einiges mitbringen aus dem Tempelschatz, um das wieder aufzubauen. Und das Erste, was sie tun, ist, sie räumen einigermaßen den Tempelbezirk auf. Der liegt in Schutt und Asche. Müsst ihr euch vorstellen, es verbrannt. Das ganze Holz ist verbrannt, das Gold ist geschmolzen und wegtransportiert. Und viele Steine, viele Blöcke liegen da. Und ich denke, ihr könnt euch vorstellen, wie das aussieht, wenn so eine Brandstelle, wie die Steine dann aussahen, wie das Ganze. Und das lag jetzt 70 Jahre da brach. Wilde Tiere waren da zugegen. Und jetzt kommen sie zurück und das Erste, was sie tun, sie machen einigermaßen sauber und bauen ein Altar. Wenn ihr mit mir kurz in Esra geht, in Buch Esra, Kapitel 3, wird uns das da berichtet. Esra, nicht Esra und Nehemia ist ein Parallelbericht, der ist sehr interessant, wenn man sich mit diesem Buch Haggai beschäftigt. Und in Esra Kapitel 3, Kapitel 3 ab Vers 1 heißt folgendes. Und als der siebte Monat herankam, dass die Söhne Israels in den Städten wohnten, da versammelt sich das Volk wie ein Mann nach Jerusalem. Und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und seine Brüder, die Priester, und Zerubbabel, der Sohn Shealtiel, die sind ja jetzt mittlerweile uns bekannt, Shealtiel und seine Brüder machten sich auf und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie es geschrieben steht im Gesetz Mose des Mannes Gottes. Also sie bauen das Erste, was sie tun, die bauen einen Altar. Aber der Tempel steht noch gar nicht. Wo steht dieser Altar? Der Altar steht in dem Vorhof. Das ist nicht der, und da wird Tag und Nacht sollte geopfert werden. Dieser Opferaltar wurde aufgerichtet, wurde Platz geschaffen dafür, sauber gemacht. Und somit hat das Volk die ersten Opfer, die Dankopfer, die Speisopfer, Gott darbringen konnte. Und das haben sie dann getan. Und das wird uns da berichtet in Kapitel 3. Aber schaut mal in Kapitel 3, Vers 6, heißt folgendes: Am ersten Tag des siebten Monats fingen sie an, dem Herrn Brandopfer zu opfern, aber die Grundmauern des Tempels des Herrn waren noch nicht gelegt. Der Altar stand, sie nahten schon Gott dadurch, sie dienten, das ist ein Dienst, ein Opferdienst, ein Dienst an Gott, ein Dienst für Gott. Das wird für uns sehr wichtig sein, wenn wir jetzt ab Vers 10 lesen und schauen, was da uns berichtet wird. Also sie nahen Gott, sie opfern, aber das Haus, die Grundmauern und das Fundament ist noch nicht gelegt worden. Das ist nur freigeräumt, das erste, ein Opferaltar dargebracht. Und dann beschließen sie und sagen, okay, wir müssen loslegen, und sie beginnen das. Und die Grundmauern des äußeren Bezirkes, des Tempelbezirkes, ist hier eingeteilt in verschiedene Bezirke, in verschiedene Vorhöfe der Nationen, der Frauen, der Männer, der Leviten, der Priester, und dann kommt das Heiligtum und das Allerheiligste. Und so legen sie und räumen sie den ersten Schutt weg und legen erstmal die Grundmauern des ganzen Tempelbezirkes. Schaut mal ab Vers 10. So legten die Bauleute die Grundmauern zum Tempel des Herrn. So, das haben sie getan. Das war das Erste, was sie gemacht haben. Und Esra, gut 7 Monate ist vergangen. Und dann begannen sie so Stück für Stück. Und sofort, nachdem sie angefangen haben, das zu tun, kamen die Samariter und haben Stress gemacht. Und das Volk des Landes wollten zuerst mitbauen, durften sie es nicht. Man hat gesagt, ihr baut da nicht mit. Das dürft ihr nicht machen. Hat was mit der Verunreinigung zu tun, hat was mit Hineinbringen der ganzen, des Aberglaubens, der anderen Religion, des anderen Glaubens hinein. Also die haben sich davon abgeschottet, dass die Heiden, in dem Sinne das Mischvolk, das unreine Volk, da mitbauen dürfte. Haben sich davon distanziert. Das hat sie sehr aufgeregt, und die haben einen Erlass gesucht bei dem König, und der Bau wurde eingestellt. Sie durften nicht mehr weiterbauen. Und so lag das mehrere Jahre, ich glaube 15 bis 18 Jahre lag das Ganze brach. Und in dieser Zeit haben sie angefangen, sich um ihre eigenen Dinge zu kümmern. Sie haben angefangen, ihre eigenen Häuser zu bauen. Und nachdem sie fertig waren, dachten sie, was sollen wir jetzt machen? Ja, dann machen wir unser Bad noch mal ein bisschen schöner. Und haben das gekachelt und gefliest und verziert und alles schön gemacht. Und vergaßen eigentlich, warum sie eigentlich zurückgekommen sind. Und Gott erinnert, und da sind wir jetzt in Kapitel 1, 1 bis 15, wie gesagt, das haben wir uns ja gründlich angeschaut. Und Gott schickt einen Propheten Haggai mit dem Auftrag, erinnere sie, wozu ich sie eigentlich gerettet habe. Sie sollen mir dienen. Sie sollen mir mein Haus bauen. Sie sollen mir dienen. Und der Prophet, das ist Kapitel 1, 1 bis 15, erinnert sie an die Priorität, an die richtige Priorität in ihrem Leben. Priorität. Ich hoffe, dass ich es richtig geschrieben habe, Lilly. Passt das? So. Siehst du es nicht? Deswegen schreibe ich immer klein und kritzelhaft, dann merkt man es nicht, ob ich es falsch geschrieben habe oder nicht. Also die richtige Priorität setzen. Und dann wird das Ganze behandelt. Das, was wir, wie gesagt, miteinander angeschaut haben, das werde ich jetzt nicht wiederholen. Aber hier geht es darum, das Volk soll wieder ausgerichtet werden. Um was geht es eigentlich? Wozu hat euch Gott berufen? Wozu hat euch Gott gerettet? Habt das wieder im Fokus. Baut mir mein Haus. Und dann die Ausrede, die ihr gebracht habt. Ja, wie sollen wir das Haus bauen? Uns geht es nicht so gut. Wir haben nichts. Wir haben nicht mal selbst fürs Leben hier. Und wir müssen schuften und arbeiten. Und da ist sehr wenig Segen. Und dann sollen wir parallel noch das Haus bauen. Und die Hauptbotschaft des ganzen Abschnittes ist folgendes. Das hat was mit richtiger Prioritätssetzung zu tun. Die Antwort Gottes ist folgendes. Euch geht es so schlecht, weil ihr mir das Haus nicht baut. Also ihr baut mir nicht das Haus, weil ihr nichts habt, sondern ihr habt nichts, weil ihr mir das Haus nicht baut. Das ist die Botschaft. Okay? Baut das Haus und ich werde segnen. Daran werde ich wohlgefallen haben. Geht hin und holt Holz. Und Holz sollen sie holen. Warum? Weil Holz verbrannt ist. Die Steine waren noch da. So das Grundmaterial war vorhanden, aber das ganze Holz und all das, das mussten sie dann herbeischaffen. Das, was sie aber herbeigeschafft haben und geholt haben, das war kein Zederholz von der Königin von Saba oder wie auch immer, von den Ländern, wo es gutes Holz gab, sondern das war das Holz von den Gebirgen. Und das war nicht das beste Holz. Und die Materialien, die sie hatten, und die Werkzeuge, die sie hatten, und die Leute, die sie da hatten, alles war schäbig, alles war ärmlich, alles war klein. Und die Möglichkeit, die war nicht groß. Und das hat dazu geführt, dass eine große Depression eigentlich aufkam. ebenfalls in Esra können wir nachlesen, das sparen wir uns an dieser Stelle, können wir nachlesen, als sie das Fundament gelegt haben von diesen großen Mauern, dann gab es zwei Reaktionen. Die Älteren, oh, vielleicht lesen wir es doch, kommt, das ist zu gut, immer lesen. In Esra Kapitel, ich sage es euch gleich, Auftrag. Bitte? Vers 12, wo sie weinen. Ja, genau. Super, Andi. Klasse. Kapitel 3, Vers 12. Da geht es darum, als sie dieses Fundament angefangen haben zu legen und diese ersten Steine gelegt haben. Und das ist ja ein Bild, das wir vom Neuen Testament kennen, den Grundstein. Und der Grundstein, es gibt einen Grundstein und einen Eckstein. Der Grundstein wird gelegt und an diesem Stein wird alles ausgerichtet. Die Baumeister unter uns, die Fegen, die kennen sich dann aus. Je größer, je stabiler, je gerader der Grundstein, umso größer also das Gebäude. Das heißt, der Grundstein richtet komplett das Gebäude aus und wird in die Ecke gelegt und dann wird an dem im Prinzip gebaut. Und der Grundstein wird zuerst gelegt und der Eckstein schließt das Ganze ab. Und von der Bibel heißt, dass Jesus sowohl der Grundstein wie auch der Eckstein für uns ist. Also mit dem beginnt alles, er ist die Ausrichtung, er ist das Fundament von allem und er ist auch der Abschluss aller Dinge. Dazu in Haggai in dem letzten Spannungsbogen, da kommen wir dahin. Auf jeden Fall, als sie das gemacht haben, als sie das gelegt haben, schaut mal Vers 12, viele aber von den Priestern und den Leviten und den Familienoberhäuptern, die den Alten, die das erste Haus gesehen hatten, weinten, während man vor ihnen Augen den Grundstein zu diesem Haus legte, mit lauter Stimme. Also da bricht ein Geheule aus und ein Weinen. Unter anderem natürlich über die Zerstörung, aber auch über den kläglichen Zustand und über die Möglichkeiten oder eben keine Möglichkeit. Die wussten ganz genau, wie das Haus Salomos aussah. Und jetzt versuchen sie einen Wiederaufbau und sie wissen, wir können das niemals sowas machen, was Salomo da bauen konnte. Und die weinen, weil sie wissen, wie der alte Tempel eigentlich ausgesehen hat. Schaut mal, weil die zweite Reaktion aber ist, und dann heißt, viele aber erhoben ihre Stimme und mit freudigem Jauchzen, sodass niemand vom Volk vor der Stimme des freudigen Jauchzens die Stimme des Weinen im Volk erkennen konnte. Denn das Volk jauchzte mit gewaltigem Jauchzen, sodass die Stimme bis in die Ferne gehört wurde. Also da gab es Freude und Lachen und Jauchzen und Juhu und Weinen und Schreien. Und das war so laut, dass die ganze Gegend hörte, dass da was passiert. In Haggai, in Kapitel 2, wird uns berichtet, dass da eine große, ebenfalls Entrüstung da ist. Die Möglichkeiten sind begrenzt, die Motivation ist am Boden. Und in diese Situation schickt Gott eine zweite Weissagung, ein zweites prophetisches Wort an das Volk. Das erste prophetische Wort geht ja am sechsten Monat, am ersten Tag. So, im sechsten Monat, ich schreibe es vielleicht hier unten hin, 1.6. Da geht diese erste Prophetie. Prophetie hier. Und dann in Kapitel 2 ab Vers 1, im siebten Monat, am 21. des Monats, geschah das Wort des Herrn. Dann kommt hier in Kapitel 2, 1 bis 9, kommt das zweite prophetische Wort. Nochmal, was war das Datum? Ich bin kein Zahlenfreund. Am 21., im 7., im 21.7. Also ein Monat später kommt das nächste Wort und dieses Wort ist, Gott verschafft in eine richtige Perspektive. So, Gott sagt, schaut nicht auf das, was vor euren Augen ist, schaut nicht auf euch, sondern schaut auf mich, dem Herrn der Herrscharen. Auch dazu haben wir uns viel Zeit genommen und uns das angeschaut. Und die Perspektive ist, ich werde ein Haus bauen, meine Freunde, das der Herrlichkeit des Vergangenen, das, was ihr noch kennt vom Salomo, weit übersteigen wird. Und dann, dieses Thema ist sehr gewaltig und verheißt das zukünftige Haus und sagt, das zukünftige Haus wird herrlicher sein, als übrigens, was ihr baut und was schon früher war. Das wird gewaltig sein. Warum? Warum wird die Herrlichkeit größer sein? Jetzt frage ich euch, ob ihr noch das kennt. Was Himmlische ist? Und wie wird Gott diese Herrlichkeit bauen? Genau. Aus allen Nationen wird er die Kostbarkeiten bringen. Und diese Kostbarkeiten wird dazu beitragen, dass nicht das Gott von Salomo oder von dem König David oder von denen, die es hergebracht haben, sondern diese Kostbarkeiten werden dieses Haus wunderbar und herrlich machen. So, das ist die Verheißung, die Prophezeiung auf die Gemeinde. Und mit dieser Perspektive beginnen sie, dieses Haus zu bauen. Das macht wieder Mut. Gott hat ihnen im Wort Verheißung gegeben. Ich werde selbst dabei sein. Ich stehe zu meinem Wort. Mein Geist ist da. So, glaubt mir, vertraut mir. Und die Motivation ist wieder da, um dieses Haus eben zu bauen. Das geschieht am 21.07. So einen Monat danach. So, die haben gerade angefangen, Material zu holen. Die haben gerade angefangen, das Gelände sauber zu machen, die Steine zu sichten, die Steine anzuordnen, zu verteilen, wo was hingehört. Ich kann mir vorstellen, viel Schrubben, viel Abschrubben, die Steine, dass die vom Feuer und von Rauch und von Dreck und von dem allem, das braucht Zeit. Können wir vorstellen, was das alles an Kraft gebraucht hat, um das vorzubereiten, dass jetzt das Haus gebaut werden kann. Und die anderen waren auf den Bergen, haben Holz angeschleppt und in dieser Zeit. Und dann kommt ab Vers 10, heißt es, am 24. des 9. Monats, im zweiten Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zum Propheten Haggai. Und jetzt sind wir in unserem Abschnitt, und zwar Kapitel 2, die Verse 10 bis 14. Und das geschieht am 24.9. Das heißt, 3 Monate nach diesem Anfang, nach diesem Start, kommt 3 Monate später, kommt ein weiteres Wort. Bevor wir das Wort jetzt lesen, möchte ich euch kurz auf etwas hinweisen. Ich nehme eine andere Farbe, einfach mal bewusst, dass in dieser Zeit, am 1.8., Gott schon mal noch einmal zu dem Volk oder dazwischen schon mal etwas gesagt hatte, aber nicht durch Haggai, sondern durch Zacharia. Okay? Weil hier haben wir einen Monat, Gott spricht, am nächsten Monat spricht er nochmal und dann haben wir 2 Monate Pause, dann spricht er. Aber ich zeige euch gleich, Gott hat dazwischen schon mal gesprochen. Und zwar durch... das ist der hebräische Kalender. Das ist 24.09., ist 18. Dezember. Okay? Das ist ein Text, den wir gleich anschauen. Das geschah am 18. Also wenn wir es umrechnen würden, ist das hier 18. Dezember. Okay? Aber dazu kommen wir gleich. Jetzt geht man mir, wir sind ja Haggai, einfach ein Blatt weiter und wir sind bei Zacharia. Okay, Zacharia, Kapitel 1. Vers 1 bis 6. Und wir achten aufs Datum. Im 8. Monat, im 2. Jahr des Darius, geschah das von des Herrn zum Propheten Zacharia. Seht ihr das Datum? Im 8. Monat, im 2. Jahr. Das heißt, im 8. Monat, das heißt, hier 7., 9., dazwischen hat Gott schon mal geredet zu dem Volk. Also sie waren mittendrin, er hat die Priorität richtig gesetzt, er hat die Perspektive neu ausgerichtet und dann hat er einen weiteren Propheten geschickt. In Esra können wir nachlesen, dass Gott 2 Propheten zu dem Wiederaufbau dem Volk bereitgestellt hat, die ihnen gepredigt haben, die sie ausgerichtet haben, ermutigt haben. Und das waren nämlich Haggai und Zacharia. Beide Propheten dienen in dieser Zeit und unterstützen das Volk, indem sie Gottes Weissagung entgeben. Und schaut mal, was Gott da in dieser Zeit ausrichtet. Das ist für uns wichtig, um zu verstehen, was kommt danach. Das Volk kannte das schon und hörte das schon einmal. Ich lese ab Vers 2. Der Herr ist heftig erzürnt gewesen über eure Väter. Und du sollst zu ihnen sagen, so spricht der Herr der Herrscharen, kehrt um zu mir, spricht der Herr der Herrscharen, und ich werde mich zu euch umkehren. Ich sage mal, das ist im Wesentlichen die Botschaft. Kehrt um zu mir, und ich werde mich zu euch umkehren. Wie können wir das anders übersetzen? Tut Buße. Das ist die Botschaft. tut Buße und ich wende mich euch wieder zu. Wenn ihr nicht Buße tut, Gericht. Tut bitte Buße. Ich bin Gott so dankbar, dass er die Zeiten mit timet und plant, auch im Predigtdienst, auch in den Texten, in denen ich arbeite. So, wir sind gerade dabei, im Markus-Evangelium mittendrin, in dieser ganzen Thematik, was bedeutet Buße tun eigentlich. So, hier kommen wir jetzt in Hagai in eine ähnliche Thematik hinein. Welchen Hintergrund das hat, das werden wir uns gleich in Hagai anschauen. Aber der Auftrag ist, kehrt um zu mir, tut Buße, spricht der Herr, der Herrscharen. Merkt ihr die gleiche Formulierung, der Herrscharen? Und ich werde mich zu euch umkehren, spricht der Herr, der Herrscharen. Seid nicht wie eure Väter. So, macht nicht den Fehler eurer Väter. Welchen Fehler? Denen die früheren Propheten zuriefen. So spricht der Herr, der Herrscher, und kehrt doch um von euren bösen Wegen und von euren bösen Taten. Aber sie hörten nicht und merkten nicht auf mich, spricht der Herr. Eure Väter, wo sind sie? Und die Propheten, leben sie ewig? Durch meine Worte und meine Vorhaben, die ich meinen Knechten, den Propheten, gebot, haben sie eure Väter nicht erreicht? Und sie kehrten um und sagten, wie der Herr, der Herrscher, wollte, nach unseren Wegen und nach unseren Taten an uns zu handeln, so hat er mit uns gehandelt. Also sie hören. Die Erinnerung ist, bitte hört auf die Propheten, hört auf Hagai und hört auf Sacharja. Kehrt bitte um, macht nicht den gleichen Fehler wie eure Väter. Sie wollten nicht hören. Sie haben das abgelehnt. Wo sind sie jetzt? Was hat das gebracht? So, wer lehnt sich gegen wen im Prinzip auf? Gegen den Herrn der Herrscharen? So, Gott hat das schon mal hier gesagt, in dieser Situation. Und hat sie schon mal erinnert. Bitte kehrt um. Und jetzt gehen wir in Hagai, lesen unser Text und versuchen, diese Bögen hier jetzt zugleich zu ergänzen, damit wir den Rest vom Buch Hagai verstehen, wie es aufgebaut ist. Ich möchte lesen Kapitel 2 ab Vers 10. Könnt ihr mir soweit folgen? Ja? Okay? Gut. Also, Hagai Kapitel 2 ab Vers 10. Am 24. des 9. Monats im 2. Jahr des Darius geschah das Wort des Herrn zum Prophet Hagai. So spricht der Herr der Herrscharen. Bitte durch die Priester um Weisung über Folgendes. Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird es dadurch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen, nein. Darauf sagt Hagai, wenn jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, dies alles berührt, also genau das gleiche Brot wieder und Wein und Öl und all diese Sachen, die er vorher aufgezählt hat. Wenn er das alles berührt, wird es dadurch unrein. Und die Priester antworteten und sprachen, es wird unrein. Da antwortete Hagai und sprach, so ist dieses Volk und so diese Nation von mir, spricht der Herr. Und so ist alles Tun ihrer Hände. Und wo sie etwas als Opfer darbringen, das heißt mir nahen, mir begegnen, unrein ist es. Ich lese weiter, denn der Text, das gehört zusammen, auch wenn wir das in zwei Einheiten behandelt werden. Und nun richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag und darüber hinaus, bevor Stein auf Stein gelegt wurde am Tempel des Herrn. Wie erging es euch da? Kann man zu einem Getreidehaufen von 20 Maß, wo das 10? Kann man zur Kelterkufe, um 50 Bucher zu schöpfen, wurde das 20? Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilbten und alle Arbeit eurer Hände mit Hagel, und ihr seid nicht zu mir umgekehrt, habt keine Buße getan. Vers 18. Richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag und darüber hinaus, vom 24. des 9. Monats, das heißt von diesem 18. Dezember, das ist ein besonderes Datum, von diesem 24. des 9. Monats an, nämlich von dem Tag, als die Grundmauern des Tempels des Herrn gelegt wurden, richtet euer Herz darauf. Ist die Saat noch in den Vorratskammern und haben der Weinstock und der Feigenbaum und der Granatenbaum und der Ölbaum noch nicht getragen? Von diesem Tag an will ich segnen. Von diesem Tag an will ich segnen, sagt der Herr. Das ist der Abschnitt. Und der kommt mitten, also nach dieser Verheißung, nach dieser Prophetie, von Zacharia. Übrigens, Zacharia, der nächste Prophezeiung von Zacharia ist in Monat 11, im 11. Monat. So, das, ab da übernimmt Zacharia den Job, so, von der Zeit her. Und dann kommt eine Wahnsinnsverheißung und eine Wahnsinnsprophetie in Zacharia. Lohnt sich, die ganzen Kapitel sich anzuschauen, die Arbeit, die Zacharia tut. Sie überlappen sich so ein bisschen ineinander. Aber um was geht es eigentlich jetzt in Zacharia? Richtige Priorität, richtige Perspektive. Ich habe diesen Abschnitt überschrieben mit den richtigen Werkzeugen. Das richtige Werkzeug. Und ich möchte das gleich hier einfügen, weil ich auch zusammen gelesen habe, Kapiteln 15 bis 19 muss das sein. Da geht es um die richtige Haltung. Ich versuche es gleich euch zu erklären, was ich damit meine, um die richtige Haltung. Die Vorarbeit wurde geleistet, 3 Monate lang haben sie alles vorbereitet und jetzt, nun ging es darum, die Grundmauern, beziehungsweise nicht nur in die Grundmauern hat ja Esra und Nehemia, damals in Esra Kapitel 3 haben wir gelesen, da wurden die Grundmauern des Tempelbezirks schon gelegt, abgesteckt, da gab es schon ein Wein und da gab es schon all das. Was hier passiert, ist jetzt, hier geht es ans Haus vom dem Tempel selbst. Warum ich das glaube, schaut mal in Kapitel 2 oder erstmal andersrum. Geht mal mehr ins erste Kapitel und schaut mal Vers 4, was da steht. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Seht ihr, das Haus oder es wird als Haus Gottes bezeichnet. Und es wird immer vom Haus, erstmal ist die Rede vom Haus. Das Gleiche findet ihr auch dann in das Haus des Herrn, der Herrscharen, in Kapitel 1, Vers 14 ist davon die Rede. Das Gleiche auch in den Abschnitt Kapitel 2, Vers 3. Wer ist unter euch der übrig geblieben, der dieses Haus seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Also da ist immer die Rede vom Haus. Und jetzt, wo es darum geht, in diesem Abschnitt, schaut mal im Kapitel 2, Vers 15, was da steht. Und nun richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag und darüber hinaus, bevor Stein auf Stein gelegt wurde am Tempel des Herrn. Und in Vers 18 das Gleiche. Richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag und darüber hinaus, vom 24. des 9. Monats an, nämlich von dem Tag, als die Grundmauern des Tempels des Herrn. Jetzt ist nicht mehr die Rede vom Haus, sondern vom Tempel. Das Haus meint alles. Das ganze Bezirk und die Vorhöfe und alles. Aber wenn es hier vom Tempel hier explizit die Rede ist, dann geht es darum, jetzt kommen Sie dran, jetzt legen Sie das Fundament für den Ort der Anbetung. Jetzt legen Sie das Fundament, den Grundstein für den eigentlichen Tempel, das Heiligtum und das Allerheiligste. Bis heute sagt man, dass die Juden sich nicht, also viele, nicht alle, aber viele Juden, vor allem die sehr streng Orthodoxen, sich nicht auf den Tempelbezirk sich trauen, weil sie nicht diesen Boden betreten wollen, weil sie Angst haben. Sie wissen ja nicht genau, wo, vielleicht ist das jetzt der Ort, wo das Allerheiligste war. Sie wissen es ja nicht. So könnten sie einen Boden betreten, da wo das Allerheiligste, da wo die Herrlichkeit Gottes wohnte. Hier bauen sie ja kein neues Haus, oder? Hier war schon das Haus. In Esra 3, wenn wir das intensiver das lesen würden, alles lesen würden, heißt es, und sie haben den Altar dort errichtet, wo er früher stand, in den Abmessungen. Ja? Das heißt, die Abmessungen waren die gleiche. Die haben nicht eine kleinere Version gebaut, also etwas kleiner, bisschen kompakter, sondern die haben sich an die Abmessung gehalten. Und jetzt gehen sie hin und jetzt wird dieser Platz, wo der Tempel steht, das Heiligtum und das Allerheiligste. Und bevor sie jetzt das anfangen zu bauen, kommt diese Prophetie. Bevor jetzt sie dafür den Grundstein legen, nicht nur für die Mauern, sondern bevor sie jetzt an den Ort bauen, wo das eigentliche Opfer geschieht und wo die eigentliche Gegenwart Gottes ist, in dem Moment kommt eine Prophetie und Gott sagt, okay, wer darf da mitbauen? und wie bauen wieder. Warum? Weil dieser Ort ist heilig. Da geht es um den Ort der Gegenwart Gottes, der Begegnung mit Gott. Das ist ein heiliger Ort. Und darum die ganze Thematik. Hier geht's, das Ganze geht es um Heiligkeit. Das ist ein sehr wichtiger Begriff. Hier geht es um Heiligkeit. Heilig oder, ich nehme die Farbe, unrein. Das ist die Thematik, die sich in diesem Abschnitt befindet. Wer ist heilig, wer ist unrein, wer darf daran mitbauen, wer nicht, beschäftigt sich dieser Abschnitt. Bevor sie also dieses Allerheiligste bauen, bevor sie diesen Ort bauen, muss erstmal was Grundlegendes geklärt werden. Wir haben viel gelesen und viel nachgeschlagen und die herrliche Verheißung gehabt, dass Gott die Nation erschüttern wird und jeder darf kommen, gell? Alle aus den Nationen. Bedeutet das buchstäblich jeder Einzelne? Darf jeder kommen und sagen, oh ja, super, dann baue ich auch mit. So, macht Spaß. Ich würde auch gerne mal ein bisschen helfen. Jeder, das Angebot steht, Gott wird seine Kostbarkeiten aus allen Nationen holen. Aber jetzt wird darüber gesprochen, was braucht es dazu? Es ist keine Pauschaleinladung. Da kann nicht einfach jeder kommen und das machen, was er möchte und wie er es möchte. Was braucht es für eine Voraussetzung, um an diesem Haus teilzuhaben und an diesem Haus bauen zu können, dass es Gott wohlgefällt, dass es ein Wohlgeruch ist, angenehm ist? Was braucht es dazu? Und da sind wir bei der ganzen Thematik der Heiligkeit. Aber jetzt, wer ist heilig? Niemand. Also was braucht es dazu, dass man, oder andersrum, stattdessen ist man unrein, oder? Wir werden uns die ganze Thematik da anschauen, wie er mit diesen Bildern, mit diesen Fragen, die er da behandelt. Aber jetzt ist die Frage, ja, aber wie kommt es dazu? Wie kommt man dahin, dass man doch mitarbeiten kann, dass man doch mitdienen kann? Hier Farbe habe ich genommen, ich nehme grün. Was braucht es dazu? Das ist die Verse 15 bis 19. Nämlich Buße. Ganz genau. Buße und Gehorsam. Ich sage Glaubensgehorsam, gehören dazu und das gucken wir uns da an. Also hier geht es um Buße plus, ich schreibe Glaubensgehorsam. Und ich schreibe bewusst nicht einfach nur Gehorsam, weil wenn wir an Gehorsam denken, dann sind wir ruckzuck wieder beim Gesetz. Hier geht es um das Glaubensgehorsam, nämlich den Verheißungen und den Zusagen und dem Wort Gottes zu glauben, und dementsprechend dann zu handeln. Und dann sagt er, wenn ihr das tut, was wird Gott dann tun? Segen. Und das ist, nehme ich diese Farbe, nee, ich nehme eine schöne, das ist hier. Segen. Auf welchem Weg Gott segnet. Ich erwähne, also wir starten heute mit diesem Abschnitt und gucken uns das an, wie das Ganze hier erklärt wird, wie wir da hineingenommen werden in dieses Thema. Und ich sage euch ganz kurz, was noch übrig bleibt. Das ist ja noch Kapitel 2, 20 bis 23, glaube ich, richtig? Und da tue ich mich noch ein bisschen schwer, eine gute Formulierung zu finden. Und ich glaube, Ella hat letztes Mal eine gute gesagt, gell? Was hast du da gesagt? Ja, das ist gut. Es geht hier um die richtige Grundlage, beziehungsweise, ich werde es nochmal dann, wenn wir da sind, nochmal erklären. Es geht auch um das richtige Ziel. Wo geht das Ganze mit diesem Haus hin? Wie endet die ganze Geschichte im Prinzip? Und da sind wir in diesem letzten Abschnitt. Ja, und so, das richtige Ziel, beziehungsweise Grundlage. Das gucken wir uns aber, wie gesagt, vielleicht in ein paar Monaten. Am 24. des zweiten Monats. Oder ich weiß nicht, in welchem Monat auch immer. Ob im hebräischen Kalender oder in unserem. Wir werden sehen. Also, aber das ist mal ganz grob der Aufbau und der Gedankengang, wie Haggai aufgebaut ist. Die richtige Priorität wurde die Leute wurden neu ausgerichtet, was im Fokus steht und was es eigentlich geht. Dann wurden sie die Perspektiven gezeigt, was sie eigentlich bauen, für wen sie bauen und was für eine Herrlichkeit sie eigentlich erwartet, wenn sie daran bauen. Im Prinzip an welchem Werk sie teilhaben, diese Herrlichkeit wurde ihnen vor Augen gemalt. Und dann, wenn es darum jetzt geht, es zu tun und jetzt nicht nur die Werkzeuge zusammenzusammeln, Platz sauber zu machen, die Materialien herbeizuschaffen, wenn es jetzt nun darum geht, die Grundmauern zu legen und Stein für Stein das Haus zu bauen, dann wird erstmal geklärt, wer darf damit bauen und welche Folgen hat das, wenn ein Falscher daran mitbaut. Das Thema der Heiligkeit und der Unreinheit wird behandelt. Und dann den Weg, wie man daraus, was es braucht, Buße und Gehorsam, damit Gott segnet. Und dann das Ziel, worauf das Ganze hinauskommt. Hilft es euch einigermaßen, das Haggai so im Wesentlichen zu verstehen? Ich möchte euch noch zwei, drei Sachen, das ist jetzt schon ein bisschen arg Bibelschule, aber ich hoffe, für die noch nie auf der Bibelschule waren, so ungefähr läuft es ab, geht Markus einigermaßen. Und für diejenigen, die es kennen, die wissen ja Bescheid. Sorry. Was jetzt noch wichtig ist, wir haben in diesem Buch, im Buch Haggai, immer wieder diese Datum und diese Zeitangaben. Über die haben wir schon gesprochen, dass Gott alles nach der Zeit und in der Zeit, und wenn die Zeit sich erfüllt, handelt. Das Datum haben eine Bedeutung und ein sind nicht unwichtig. Und es gibt eigentlich nur drei Datenangaben, in denen Gott spricht. Und zwar in Kapitel 1, Vers 1 heißt am sechsten Monat, ja, und dann heißt dann in Kapitel 2, Vers 1 im siebten Monat, und dann heißt noch in Kapitel 2, ab Vers 10 im neunten Monat. Und der letzte Abschnitt hier, das schreibe ich auch euch nochmal hin, das geschieht genauso auch am 24.9. Das heißt, an diesem Tag kriegt Haggai zwei Prophetien und gibt zwei Prophetien dem Volk. Ja, am Ende, das sind auch 24.9. nach dem hebräischen Datum. Das heißt, das, was hier passiert und was das geschieht am gleichen Tag. Und sie hören das am gleichen Tag. So, ein Monat an gab es eine Botschaft zum Verdauen, dann nochmal eine Botschaft, dann konnten sie zwei Monate verdauen, dazwischen kam Zacharia, hat es nochmal, und dann kam diese dritte Botschaft, und als die dritte Botschaft kam, kam sofort eine hinterher. Wenn ihr schaut, an wen sie gerichtet ist, gucken wir, sehen wir ein bisschen den Unterschied. So, die erste, am 24., die erste Botschaft, zum wem soll Haggai reden? Zu wem soll er sprechen? Guckt mal und sagt es mir laut. Priester, richtig? Seid ihr alle dabei? Also, hier am 24., hier sind die Priester angesprochen. Und mit den Priestern auch dann das ganze Volk und die ganze Nation. So, okay? An die richtet das, warum das auch ist, müssen wir uns auch anschauen, Volk, beziehungsweise die Nation. Hier geht es um das Volk der Juden, der Zurückgekehrten. Guck mal, an wen das Wort da am 24. gerichtet ist. An wen? Zerubabel, genau. Bubabel. Voll komisch zum Schreiben. Bubabel. Zerubabel. Okay? So. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht vor längerer Zeit, dass, wenn es um den Bau des Tempels geht, zwei Dinge eine Rolle spielen. König und Priester. So, das königliche Priestertum wird in Jesus in der Form des Melchisedeks vereint. Und hier bekommen in Bezug die zwei Prophetien, sonst heißt das immer an Zerubabel und Jeschua, richtig? Und das Volk, aber hier interessanterweise es geht um die Priester. Und dann geht es hier um Zerubabel. Am Ende wird es nochmal geteilt. Und diese eine Prophetie hat was speziell mit Zerubabel und mit seinem Königtum zu tun und somit mit der Herrschaft und das, was er vollenden wird. Und diese erste geht es um die Priester vor allem und das, was sie tun soll und welche Funktionen sie da haben. Einfach nur als Bemerkung und als Beobachtung. Ja? in dieser Fülle, oder das ist, ich sage mal so, das ist die erste Aufgabe und die fortwährende Aufgabe, die man immer wieder machen muss und immer wieder überprüfen muss, wo befinde ich mich? Vor allem, wenn man so lange in einem biblischen Buch bleibt, dass man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht, so dass man immer weiß, okay, wo befinde ich mich? Wenn ich das lese, um was geht es da eigentlich? Immer wieder zurückkehren. Und manche malen fleißig das mit. Bei mir, ich speichere das bei mir ab und wenn ich das lese, habe ich vor meinen Augen, das ist der Spannungsbogen, hier bin ich da. Das läuft im Hintergrund wie ein Filter. Und der hilft mir, die einzelnen Worte, Aussagen zu prüfen, ob sie zueinander passen. Okay. Nun genug Bibelschule, jetzt wieder Bibelstunde. Auch die letzten paar Minuten wollen wir uns das anschauen, dass ihr den Vorgeschmack bekommt, mit was werden wir uns demnächst jetzt beschäftigen, in den nächsten Bibelstunden, mit welcher Thematik eigentlich. Wir arbeiten uns ein bisschen so Stück für Stück durch, versuchen uns zuerst den ersten geschichtlichen Hintergrund zu erarbeiten, dann die geistliche Lektion zu verstehen und dann, wie immer, die Belege aus der ganzen Bibel zu holen. Wo wird das verankert in der ganzen Bibel? Wo wird das belegt von der Bibel her, dass wir das vertiefen und in uns verfestigen? Also die Kapitel 2 ab Vers 10 starten wir. Am 24. des 9. Monats, im 2. Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zum Propheten Haggai. Hier will ich nur betonen, wir haben über den Propheten Haggai geredet, über die Aufgabe der Propheten, aber den Unterschied und nur auf eine Sache eingehen. Schaut mal, heißt es sonst, es geschah das Wort durch den Propheten Haggai und hier heißt es zum. Das heißt, hier bekommt Haggai eine direkte Aufgabe. So, Haggai hat eine Prophetie, ein Wort, eine Weissagung an das Volk, aber den Weg, den Gott jetzt geht, ist nicht einfach, Haggai, steh auf und sag, sogar Haggai, geh hin und tu etwas. So, nimm dir die Priester zu Brust, hol dir die Priester und stell ihnen ein paar Fragen. Eine Art, rhetorische Fragen. Fragen, das ist so, nimm die mit hinein, die Priester, und stellen ihnen Fragen und durch die Beantwortung der Fragen ergibt sich dann das, was ich eigentlich euch zu sagen habe. Interessanterweise nimmt er die Priester mit hinein und sagt es nicht einfach. Nicht, dass Haggai keine Ahnung hat, was Heiligkeit und Unheiligkeit bedeutet, aber die Priester haben die Funktion gehabt, die waren die Ausleger der Tora. Das war die Funktion der Priester. Wenn das Volk, wir wissen ganz genau, dass in der Bibel nicht für alles drin steht, was ich tun und lassen muss, richtig? Das hätten wir ja gerne. Soll ich heiraten, nicht heiraten, wen heiraten, welche Ausbildung, welchen Weg, welches Haus, welches Auto, welches Land, soll ich Ausbildung oder Zivildienst machen? Und dann würden wir so gerne, so klar von Gott eine Weisung, das steht drin, so. Aber die Bibel gibt es nicht. So, aber sie stellt Grundprinzipien, biblische Wahrheiten stehen als Grundpfeiler. Und an diesen Wahrheiten muss man sich orientieren und das Leben deuten, verstehen, auslegen. So, wenn Gott so und so ist und wenn die Bibel darüber das und das sagt, dann schlussfolgen wir daraus, dass wir so und so leben und das tun. Und diese Aufgabe war den Priestern gegeben worden, sie waren die Ausleger des Gesetzes. Das war ihre Aufgabe. So, dass, wenn es eine Frage gab, ein Missverständnis, eine Problemlösung, dann gingen sie zu den Priestern, so wie zu Mose sie gingen und dann saßen sie von seinem Zelt und bis er die Lösung gesagt hatte, so gingen sie dann später zu den Priestern und der Priester hat es ihnen ausgelegt. Das war ihr Job. Das waren in gewisser Weise Lehrer und Prediger des Volkes Israels. Das war ihre Aufgabe, das war diese Gruppe, die in der Kenntnis und im Verständnis eigentlich der Tora, das heißt des Gesetzes, sie kannten das, sie mussten das kennen, haben sie die Fragen, die das Volk gebracht hatte, haben sie reflektiert und gesagt, okay, das Wort Gottes sagt so und so und so und deine Situation ist die, also lebe so und so. Mache das oder mache das nicht. Das war die Aufgabe. Und jetzt nimmt Gott die Priester in die Pflicht. Das Priestertum besteht schon, dass sie schon geopfert haben wir gelesen, haben sie nach 7 Monaten sofort eingeführt. Jatzudak, der hohe Priester, hatte schon sein Amt, seine Position und dann heißt die Priester, die bei ihm waren, also die Leviten aus dem Stamm Levi und die haben ihren Priesterdienst ausgeübt Und so nimmt er diese mit hinein und stellt ihnen, ich sage, die rhetorische Frage und sagt, so, macht mal euren Job, beantwortet mir mal zwei Fragen. Und die erste Frage ist folgendes. Bitte doch die Priester zu Weisung. Steht bei euch bei allen Weisung? Ja? Man steht Gesetz. Im Hebräischen steht da Torah. Bittet doch die Priester um die Torah. Das heißt, das ist das hebräische Wort Torah. Die griechische Übersetzung des Wortes Torah ist in unserem Kontext Gesetz. Und die hebräische Übertragung ist eigentlich, wenn wir es übertragen würden ins Deutsche, heißt Weisung. Das heißt, bitte sie doch um eine Weisung. Die Torah, das sind die fünf Bücher Mose, und die Torah versteht ein Jude oder die sind dazu gegeben, das ist die Grundlage ihres Lebens und ihres Glaubens. Das ist die Torah. Und wenn wir über die Torah, über die fünf Bücher Mose nachdenken, oder wenn wir die Übersetzung nehmen, Gesetz, dann weiß ich nicht, was das mit euch macht. Wenn ich jetzt sage Gesetz. Gesetz ist nicht gut. Gesetz ist, du darfst in der Kurve nur 50 fahren und nicht 80, auch wenn dein Auto mit 80 fahren könnte. Da ärgert man sich darüber, dass man mit 50 durchfahren kann. Gell, Lukas? Du grinst. So. Gesetz. Für uns ist Gesetz immer Begrenzung und Einschränkung. Aber im eigentlichen Sinne ist die Tora Weisung. Müsst ihr euch so vorstellen. Der Schöpfer Gott hat sich ein Volk erwählt. Das Volk Israel. Und hat sich ihnen mitgeteilt. Er hat zu ihnen geredet. Er hat ihnen Weisung gegeben, wie sie zum Beispiel aus der Wüste in das verheißene Land kommen. Stell dir vor, du wärst jetzt in der Wüste und du sagst, Mann, ich muss überleben, ich muss irgendein Ziel kommen. Und dann kommt Weisung, ein Schild und sagt, hier, 1000 Kilometer Richtung Rettung. Und du sagst, nee. Voll blöd. Ich gehe lieber in die andere Richtung. So, die eigentliche Bedeutung des Gesetzes ist Weisung. Das heißt, Gott teilt sich mit. Und jeder vernünftige Jude wusste das und war sehr, sehr stolz darauf. Er war sehr stolz darauf, weil, wisst ihr warum? Weil er hat gesagt, ja, zu wem hat Gott Weisung gegeben? Und mir hat Weisung gegeben. Hat er dir Weisung gegeben? Spricht er zu dem Heiden. Nee. Ja, ist ja klar, dass er dir keine Weisung gibt. Ja, du bist auch ein Heide. Aber mir, der Jude war stolz darauf, dass Gott ihm Anweisung gibt, Hinweisung. Das erhebt ihn. Paulus schreibt darüber in dem Römerbrief Kapitel 2, dass der Jude sich auf das Gesetz stützt und sich deswegen überhebt und sich rühmt und sagt, ich bin wer, weil Gott zu mir geredet hat. Versteht ihr, das ist eigentlich positiv belegt. Das heißt, Weisung, da gibt es ein Plan, nach dem Willen Gottes etwas zu tun, damit man lebt. Oder eben eine Warnung, dass man bestimmte Dinge tut, sonst wird man sterben. Sonst, wenn man nicht in die Richtung geht, kommt man da nicht an. Also bitte diesem Schild folgen. Also Weisung ist eigentlich positiv belegt. Allein nur mit der Tatsache verknüpft, dass Gott überhaupt geredet hat. Dass Gott sich überhaupt offenbart hat. Dass Gott überhaupt einen Weg gezeigt hat. Das ist etwas Positives. Und ich habe gestern im Unterricht das gesagt. Ich weiß nicht, in welchem Kontext, ich glaube, bei der Gemeindebibelschule habe ich auch schon mal erwähnt, aber für die anderen, die nicht dabei waren, dass die erste Lektion, die ein jüdisches Kind in der Torah-Schule hatte, war, der Rabbi hat sie hingesetzt und hat ihnen Tontafeln gegeben, und wo das Gesetz eingeritzt wurde. Und diese Tontafel hatte mit Honig beschmiert. Und die erste Lektion, die Kinder hatten, war, leckt diese Tontafeln ab. Und da saßen sie alle da. Ins jede Jota haben sie ausgeleckt. Da war das Jota wichtig. Das kleinste Jota war es wichtig. Dann haben sie alles ausgeleckt. Heute würden wahrscheinlich Nutella oder irgendwas draufschmieren. Und dann alle dürfen lecken. Könnt ihr euch vorstellen, wie das alles aussah? War alles voll. Und dann alle, oh, saßen da. Und die Augen haben geglänzt, wie beim Jonathan. Und dann hat er gesagt, und? Hat's geschmeckt? Ja, war süß. Oh, sehr süß, so lecker. Und dann hat er gesagt, so, liebe Kinder, so süß ist das Wort Gottes. Das war die erste Begegnung mit dem Wort Gottes, ist positiv, süß, lecker, schmeckt. Und der begann nicht den ersten Unterricht und sagt, okay, ich mache Fachplan. So. Und wisst ihr, was wir machen? Wir lernen miteinander das erste Mal, erstmal das erste Buch Mose auswendig. Boah, so viel auswendig lernen. Da liegen so viele Tontafeln, das ganze Haus gebaut damit. So, boah, das ist demotivierend. Das Grundverständnis ist erstmal, es ist süß. Wenn wir die Psalmen aufschlagen, dann Psalm 119 und zahlreiche weitere Psalmen, dann heißt es, es ist köstlich und es ist süß und es ist lecker und es ist toll, es ist herrlich. Ich habe Lust am Herrn, es schmeckt mir. Das ist eine positive Haltung, Torah. Und ich finde die Übersetzung hier gut. Und eigentlich heißt es, bitte die Priester nicht um die Torah, da steht kein Artikel davor. Würde ein Artikel davor stehen, dann wäre es die Torah, das wäre das Gesetz. Und wir würden von den fünf Büchern Mose reden. Aber hier spricht er und sagt, gib Weisung. Sag, die sollen Weisung geben, Anweisung geben. Sie sollen etwas auf Grundlage der Torah, auf Grundlage dessen, was sie gelernt haben, von diesem Fundament der Bibel, von dem, was Gott gesagt hat, sollen sie jetzt dem Volk beibringen, wer an diesem Haus jetzt arbeiten darf. Die sollen selber jetzt darüber nachdenken, im Wissen dessen, was sie, oder in dem Gelernten, was sie haben. Sie kennen das Wort, sie kennen die Weisung Gottes, sie kennen die Maßstäbe. Und jetzt sollen sie mal darüber nachdenken und prüfen, wer darf mitbauen. So, Gott hätte es auch sagen können. Hagar hätte es einfach auch prophezeien können. Aber Gott nimmt sie in die Pflicht. Durch den Propheten Hagai, durch die Priester, er sagt, okay, jetzt denkt darüber nach und sagt dem Volk, lehrt sie. So, jetzt spricht Gott durch den Propheten, der Prophet geht zu den Lehrern, zu den Priestern und die stehen da vor dem Volk und geben ihr Urteil darüber ab. Dass das um das ganze Volk geht, spätestens im Vers 14 werden wir sehen, dann heißt es, denn so ist das Volk, so ist diese Nation, also die Botschaft gilt allen, nicht nur den Priestern, aber die Priester sollen ein Urteil fällen. Sie sollen auf dem Hintergrund dessen, was sie über Gott und seine Weisung und über sein Wort kennen, sollen sie ein Urteil fällen. Und somit stehen sie, will Gott sagen, glaubt ihr das oder nicht? Steht ihr dazu oder nicht? Lehrt ihr das oder nicht? Das ist, was jetzt geschieht. Und was da geschieht ist, ich sage nur ganz kurz, was wir das nächste Mal anschauen. Er sagt, stellt zwei Fragen. Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird es dadurch heilig? Und die Priester antworten und sprachen nein. Und dann sagt er, und wenn er sich an einer Leiche verunreinigt hat und dann auch die ganzen Speisen berührt, wird es unrein? Und sie sagen ja. Und dann kommt eine Parallele und sagt, okay, habt recht geantwortet. So, und wenn ihr sagt nein und ja, also wenn ihr das richtig verstanden, dann überlegt mal, was es bedeutet. Und dann legt er aus die Situation. Ja. Was bedeutet Zipfel im Fleisch? Warum wird das nicht rein? Oder warum wird das nicht heilig? Und warum Leiche? Und wer und warum? Und wer fasst was an? Und was ist damit gemeint? Ab nächstes Mal gucken wir uns das Ganze an. So, heute wollte ich euch hineinnehmen in diesen Abschnitt und ab nächstes Mal steigen wir in Vers 12 hinein. Schaut mal schon gleich Vers 12 und gucken uns die Bedeutung an. Und da werden wir vielleicht ein, zwei Bibelstunden bleiben, weil wir uns mit diesem ganzen Thema der Heiligkeit und Unreinheit beschäftigen müssen. Und dazu müssen wir uns auch etwas mit der Bibel bemühen. Was sagt die Bibel über Heiligkeit oder Unreinheit? Und was bedeutet letztendlich dann noch Buße zu tun? Okay. Das ist für heute. Ich möchte beten. Jesus Christus, wie herrlich, dass du uns Freunde nennst und uns nicht in Unwissenheit und Unkenntnis lässt, sondern uns mitteilst deinen Willen, sodass wir ebenfalls prüfen können, auf Grundlage deiner Offenbarung, auf Grundlage des Wortes Gottes, was dein Wille ist. Paulus schreibt im Römerbrief, das ist unser Gottesdienst und das ist der wohlgefällige Gottesdienst. dass wir unser Sinn, unser Denken prüfen lassen, dass wir es korrigieren lassen, damit wir erkennen können, was dein Wille ist und das Gute und Vollkommene und das Heilige. So bitte ich dich auch, wenn wir jetzt diesen Abschnitt uns zuwenden, deines Wortes, Herr, jedes Wort ist von dir, bis ins Jota ist es köstlich und lecker und gut und wichtig und heilig und rein. Und wenn wir uns diesem Abschnitt zuwenden, dann bitte ich, rede zu uns, dass wir verstehen und begreifen, was das Haus ist, wie heilig es ist und wie wir damit umzugehen haben. Herr, offenbare, überführe, lehre, das ist mein Gebet. Danke für jeden Einzelnen, der sich auf den Weg gemacht hat, und ich möchte dich bitten, dass du ihn dafür nicht unbelohnt lässt, sondern segne ihn dafür, segne. Auch auf dem Nachhauseweg. Amen. Einen schönen Abend euch.